Er lässt alle Annahmen, alle Theorien, alle Ideen über Wirklichkeit zurück, lässt sie los und stattdessen wendet er sich ganz und gar der eigenen Erfahrung zu, der eigenen direkten, unmittelbaren Erfahrung. In gewisser Weise, wenn wir darüber nachdenken, ist unsere eigene direkte, unmittelbare Erfahrung das Einzige, was wir überhaupt haben, was wir eigentlich über die Welt wissen. Ja, alles andere ist hinzugefügt, sind Ideen, die wir gebildet haben oder die wir sehr oft auch übernommen haben. Das Einzige, was wir wirklich direkt selbst wissen, ist unsere unmittelbare Erfahrung. Und er wendet sich seiner eigenen Erfahrung zu und untersucht sie genauestens, wirklich genauestens. Also man könnte sagen, er ist in gewisser Weise ein radikaler Empiriker. Er lässt alle Annahmen sausen und beobachtet ganz genau. Ja, genau das, was Wissenschaftler auch tun. Beobachten. Und er stützt sich einzig und allein auf die eigene Beobachtung. Er untersucht seine Erfahrung. Also er fragt sich zum Beispiel, was nehme ich wahr? Wie funktioniert Wahrnehmung? Was passiert, wenn ich was wahrnehme? Also wenn ich hier zum Beispiel ein Rednerpult wahrnehme, was nehme ich wahr? Eigentlich nehme ich kein Rednerpult wahr. Eigentlich nehme ich Farbe wahr und Form. Und ich weiß, dass wenn ich meine Hand hier drauf lege, ich eine Erfahrung von Widerstand habe. Widerstand, das ist was Festes. Aber was? Die Idee Rednerpult ist eine Idee. Meine unmittelbare Erfahrung ist viel simpler. Form, Farbe, Erfahrung von Widerstand. Und er untersucht so seine Erfahrung ganz, ganz genau. Wie entsteht eine Idee zum Beispiel von Materie? Materie ist eine Idee. Wir können Materie nicht direkt erleben. Wir können Widerstand erleben. Materie ist eine Idee, eine Vorstellung, die wir bilden oder die wir übernehmen. Und er fragt sich, wie entsteht die Vorstellung der Welt? Er beobachtet das genau in seinem eigenen Geist. Wie entstehen Gedanken? Wie entstehen Gedanken? Wie entstehen Gefühle? Wie entsteht Angst oder Lust oder Ärger? Die sind nicht plötzlich da. Die entstehen nach bestimmten, das sind ganz bestimmte Prozesse, nach bestimmten Bedingungen. Und er lernt das genau zu beobachten. Und um den Prozess zu intensivieren, stellt er sich ganz bewusst intensiven Erfahrungen, starke Erfahrungen. Er geht in den Dschungel, dorthin, wo seine Zeitgenossen nicht hingehen. Ja, in die Orte, die seine Zeitgenossen um jeden Preis versuchen zu vermeiden. Er lebt alleine im Dschungel, in der Natur. Das sind Orte, die andere Menschen fürchten. Die sucht er ganz bewusst auf. Und er erlebt Angst. Gautama, dieser Mann auf der Suche, erlebt durchaus Angst. Er beschreibt das später in buddhistischen Schriften. Er beschreibt, wie er wirklich merkt, wie die Angst kommt. Er hört Geräusche, er ist da, er spürt Atmosphäre von einem Ort und Angst steigt in ihm auf. Und er tut nichts damit, er beobachtet sie nur ganz, ganz genau. Was löst sie auf? Was passiert, wenn sie kommt? Ja, wie geht sie wieder weg? Er weicht ihr nicht aus, im Gegenteil. Er geht genau zu den Zeiten an die Orte, wo sie am gefährlichsten gelten. Nachts oder bei Vollmond oder bei Neumond. Und er wartet auf die Angst. Er wendet sich ihr ganz zu und wartet, bis sie kommt und beobachtet. Weicht nicht aus, tut nichts, außer nur genau hinzuschauen. Und indem er sich, er beschreibt das später, indem er sich dieser Angst ganz stellt, ohne was damit zu tun, nur indem er sich ihr ganz stellt und sie beobachtet, gelingt es ihm, sie zu überwinden. Er merkt, wie sie entsteht, unter welchen Bedingungen, und er merkt, unter welchen Bedingungen sie auch wieder weggeht. Und er lernt, diese Bedingungen bewusst zu setzen. Und das tut er mit all seinen Erfahrungen. Ja? Er wendet sich ganz dem eigenen Geist zu, dem eigenen Bewusstsein zu und beobachtet, wie funktioniert dieses Bewusstsein, welche Prozesse laufen da ab. Er beobachtet, ohne zu interpretieren. Und es ist unheimlich schwierig. Das ist unheimlich schwierig, einfach nur Erfahrungen zu beobachten, ohne zu interpretieren. Wir haben sofort Begriffe, wir haben sofort Erklärungen. Und die wegzulassen und nur zu beobachten, ist erstaunlich schwierig, wie jeder merkt, der anfängt zu meditieren. Und im Laufe der Zeit erkennt er Muster. Er erkennt Muster in seinem eigenen Bewusstsein. Er erkennt Zusammenhänge. Er bemerkt, dass wenn ein bestimmter Gedanke auftaucht, dass darunter ein bestimmtes Gefühl ist. Ja, wie dieses Gefühl ihn antreibt. Er entdeckt in seinem Bewusstsein eine Art Kontinuität, wie so ein Fluss oder ein Strom, wie eine Geistesverfassung ständig sich in die nächste Geistesverfassung weiterentwickelt und wieder Gesetzmäßigkeiten herrschen. Jeder Bewusstseinsmoment entsteht aus den vorherigen. Nichts kommt einfach so, sondern entsteht in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen. Er entdeckt also Gesetzmäßigkeiten, klare. Er bemerkt, dass manche Verfassungen, vor allem zum Beispiel solche, die von Begehren angetrieben sind, von Gier, oder auch solche, die von Hass, von Aversionen gespeist sind, dass sie eine ganz besondere Triebkraft haben, die so eine Art Strudel bilden, eine Eigendynamik entwickeln, die meistens unheilvoll ist, die einem selbst in leidhafte, in unangenehme Erfahrungen bringt, ja? Unangenehme, leidvolle Erfahrungen machen lässt. Und er merkt, dass bestimmte Impulse, die man in Gedanken setzen kann oder auch in Gefühlen setzen kann, zu freudigen, zu angenehmen Verfassungen führen. Er lernt, seine Gedanken zu kennen, er lernt, sie zu lenken. Und er lernt auch, seine Gefühle zu führen, nicht zu manipulieren, sondern sie zu kultivieren, wie ein Bauer Pflanzen kultiviert auf seinem Acker. Er lernt, diese Gefühle zu lenken, zu pflegen, bewusst zu entwickeln. Er lernt auch Zustände von tiefer Ruhe und von Weite zu erreichen in seinem Geist. Ganz, ganz stille, unglaublich glückselige Zustände. Und letzten Endes erreicht er in dieser inneren Forschungsarbeit sozusagen die fundamentalsten und feinsten Schichten des eigenen Bewusstseins, des eigenen Denkens. Und er erkennt, was er als Selbst, als Ich erlebt, dieses grundlegende Gefühl von hier ist ein Ich und da draußen ist das andere, die Welt, dass das eigentlich auch nur das Ergebnis ist von subtilen Bewegungen, von Greifen, von Haben-Wollen, von Festhalten-Wollen. Und es gelingt ihm auch, das zu lösen. Da wird es schwierig zu beschreiben, was da passiert, unter anderem, weil ich es dann selbst auch nicht mehr verstehe. Aber was zu passieren scheint, ist, dass er dadurch in eine vollkommen veränderte Beziehung zur Welt tritt, um ihn herum. Vollkommen veränderte Beziehung zur Welt. Ganz andere stehen in der Welt. Er ist völlig frei von Anhaften, völlig frei von Begehren und völlig frei von Abneigung. Und diese Prozesse, die ich so nur so andeuten kann, die ich so anreißen kann, sind nicht was mal eben passiert, sondern es ist ein Prozess, der über längere Zeit entsteht. Es ist eine Arbeit, die er über längere Zeit macht, Gautama. Und sie kulminieren in dem, was ich vorhin genannt habe, eine vollkommen veränderte Beziehung zur Welt und was er selbst später beschrieben hat als die Erfahrung von Erwachen. Und er wurde auch von seinen Zeitgenossen danach der Erwachte genannt, was in den altindischen Sprachen Buddha ist. Buddha heißt der Erwachte, jemand, der wach geworden ist. Ja, wir in westlichen Sprachen sprechen oft von Erleuchtung, das ist ein anderes Bild. Ja, und diese Erfahrung stellte das Ende seiner Suche dar. Er lebte noch über 40 Jahre und verbrachte den Rest seines Lebens damit, anderen zu helfen, die gleichen Prozesse zu durchlaufen und die gleiche Erfahrung für sich selbst zu machen. Ja, weil er erkannte, dass das sind grundlegende Gesetzmäßigkeiten des Geistes. Ja, das ist nicht etwas, was für ihn speziell so war, sondern was jeder Mensch ganz genau so auch in sich entdecken und tun konnte.